herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Dass es in einer Gesellschaft Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft mit unterschiedlichem Einkommen gibt, das ist ja normal. Aber wie groß darf die Kluft zwischen Arm und Reich sein? Ab wann wird es ungesund für das soziale Gefüge? Ist es richtig, dass sich extreme Vermögen in den Händen ganz weniger Menschen befinden? Die geheime Welt der Superreichen in Deutschland. Damit hat sie sich intensiv auseinandergesetzt. Sie hat recherchiert und kritisch Fragen gestellt. Die preisgekrönte Journalistin Julia Friedrichs zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich.
Superreich klingt ja schon mal spannend. Ab wann ist ein Mensch superreich?
Also so als Daumenregel kann man sagen, ganz grob 100 Millionen Vermögen ist man auf jeden Fall dabei. Beim Wort reich ist in der deutschen Sprache das Problem. Wir sprechen davon, wenn jemand gut verdient, bezeichnen wir den als reich. Das sind dann schon so 3.500, 4.000 Euro im Monat. Ja. Und eben die Menschen, die ich da getroffen habe mit 100 Millionen Euro. Ich finde, die wirklich Superreichen, das sind die, die Vermögen haben. Und die haben mir oft gesagt, wir sind dreistellig, vierstellig unterwegs. Das meint dann, sie haben hunderte Millionen, tausende Millionen Euro. Also unvorstellbare Summen eigentlich.
Wie viele Menschen sind das in Deutschland?
Also in Deutschland haben 3.300 Menschen 100 Millionen Euro Finanzvermögen. Mhm. Und die haben fast ein Viertel des gesamten Finanzvermögens. Das liegt daran, in Deutschland, wir sind beim Vermögen eines der ungleichsten Länder unter den Industrieländern. Zumindest da sind wir noch Spitze bei der Ungleichheit der Vermögen. Ja, das heißt, es ist eine sehr kleine Gruppe, aber eine sehr, sehr, sehr wirkmächtige Gruppe.
Mhm. Und ist die Tendenz steigend?
Genau.
Wenn das mehr?
Ja, also die Milliardärsfamilien wären mehr, denen geht's wirklich gut. Die sind auch sehr gut durch die letzten Krisen gekommen. Das Vermögen wächst. Und ab einer bestimmten Größenordnung von Vermögen kann man kaum mehr verhindern, dass das immer, immer, immer mehr wird. Ich habe mit Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, man guckt da zweimal pro Jahr rein auf seine Konten und dann sind es schon wieder ein paar Millionen mehr. Das kann man sich natürlich kaum vorstellen. Und ja, aber in diesen Dimensionen ist es einfach so, da wächst das Vermögen sehr, sehr schnell.
Beobachten, recherchieren, Fragen stellen. Als Reporterin berichtet Julia Friedrichs darüber, was die Gesellschaft zusammenhält und was sie trennt. Ihre Reportagen in der sozialen Unterschicht preisgekrönt. Ihre Dokumentation zur umstrittenen WM in Katar millionenfach geschaut. Ihre Bücher Bestseller. Jetzt gewährt sie Einblick in die Welt der Superreichen. Taucht tief ein in den Mikrokosmos der Vermögenden.
Wie viel darf jemand besitzen für sich selbst? Wie viel darf jemand verbrauchen in Zeiten, in denen wir wissen, die Mittel sind endlich? Wie viel darf jemand bestimmen in einem Land, in dem eigentlich in der Demokratie jede Stimme gleich viel wert sein soll?
Fragen, die unser Land umtreiben. Ein Thema, über das wir mehr wissen sollten. Eine Debatte, die dringend stattfinden muss, sagt Journalistin und Bestsellerautorin Julia Friedrichs.
Ja, Julia, als erstes muss man ja mal rausfinden, wer sind überhaupt die Superreichen in unserem Land? Wie macht man das?
Ja, da fängt es schon an, schwierig zu werden. Während wir über die Armen wirklich alles wissen, wissen wir über die ganz, ganz oben in der Gesellschaft relativ wenig. Bis fast nichts. Der Staat erhebt nicht, wer die Reichsten hier sind und auch nicht, wie viel Vermögen sie haben. Die Vermögenssteuer ist ausgesetzt, das heißt, es interessiert den Staat nicht. Recherchierende Journalisten haben die Lücke geschlossen und es gibt diese berühmte Reichenliste des Manager-Magazins. Da kann man einfach nachgucken, wer da draufsteht. In unseren Recherchen, die ich auch gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Breyer gemacht habe für einen Film, haben wir aber festgestellt, die reichste Familie zum Beispiel, die steht da gar nicht auf der Liste. Das heißt, die Nummer eins fehlt, weil die nicht wollten und es früher durchgesetzt haben, dass sie da nicht draufkommen. Das heißt, was, glaube ich, total wichtig wäre, wären bessere Daten, transparentere Daten, um überhaupt zu wissen, wer ist es denn? Da geht es ja nicht um ein paar Millionen. Also ein paar Millionen zu besitzen, finde ich, ist absolute Privatsache. Das geht niemandem was an. Mhm. Aber wenn jemand viele, viele Milliarden hat, hat er so viel Einfluss, dass ich finde, das muss man schon wissen, um dann als Gesellschaft vernünftig darüber diskutieren zu können.
Mhm. Und wie sind Sie rangegangen? Sie mussten die Leute ja dann irgendwie anschreiben, ansprechen und genau. Fragen, haben Sie Lust, mir ein Interview zu geben?
Genau, ich habe viele, viele persönliche Briefe geschrieben. Man schreibt da ja keine Rundmail, @milliardäre.de haben Sie Bock auf ein Interview, sondern ich habe viele Biografien gelesen und dann lange Briefe geschrieben über viele Wochen und ganz oft gar nichts gehört. Also man braucht da schon ein relativ dickes Fell und auch einfach das Weitermachen. Und dann haben sich hier und da Menschen gemeldet. Dann trifft man sich erstmal mit der Entourage, mit den Assistenten, mit den Betreuern und kommt dann so ein Level weiter, bis man dann irgendwann beim Superreichen selber sitzt. Es gab eine Gruppe in Deutschland, bei der hatte ich so einen Startvorteil, von dem ich aber auch nichts wusste. Es gibt von jungen Reichen seit kurzer Zeit, so Art Gesprächskreise, wie so Selbsthilfegruppen, kann man sich die vorstellen, wo die sich treffen und im geschützten Raum über das Geld reden. Was macht das mit uns? Was erwarten meine Eltern? Wie sieht bei euch der Ehevertrag aus? Und in diesem Kreis wurde ein Buch über Erben gelesen als Einstiegslektüre, was ich geschrieben hatte. Und so kannten mich da viele. Also das war in dieser Welt so ein bisschen Türöffner, aber hat mir jetzt bei den älteren Herren unter den Milliardären, und das ist ja die Mehrheit, nichts geholfen.
Ja. Und wie haben Sie sich da dann, wie haben Sie die geöffnet? Wie haben Sie für Vertrauen gesorgt? Ich könnte mir vorstellen, viele sind ja erstmal sehr skeptisch und denken, was will die von uns? Da ist doch vielleicht Neid im Spiel. Wie entkräftet man das? Wie schafft man da eine gute Basis für so ein Gespräch?
Also diesen Neidvorwurf, der steht erstmal immer wie der Elefant im Raum. Viele Vermögende sagen auch, wir Deutschen sind extrem neidisch, das stört sie. Und ihre schönen Autos und das, was sie haben, das zeigen sie lieber in anderen Ländern. Also einer meinte, mein teures Auto, das fahre ich dann lieber in Dubai aus, statt in Deutschland. Weil hier kommen die Menschen nicht damit zurecht. Mhm. Viele hatten oder etliche hatten eben das Gefühl, dass es mir um andere Sachen geht, als ob sie jetzt ein schönes Auto haben, sondern dass ich mich ernsthaft dafür interessiere. Und ich glaube, wir müssen ganz, ganz dringend besser über dieses viele Geld reden. Die Debatte erlebe ich als so sehr eingefahren. Auf der einen Seite ist immer der Neidvorwurf, der sofort kommt. Ich finde, der ist ein bisschen greift zu kurz. Und auf der anderen Seite haben wir oft ein billiges Reichen-Bashing. Die sind alle gierig und herzlos. Mhm. Und wenn Menschen aber spüren, dass man das dazwischen, dass man sich da bewegen will, dass man wirklich Interesse hat, dass man Sachen wissen will, dass man aber auch bereit ist, ein bisschen zu ringen, dann haben sie vielleicht Lust. Vielleicht war es aber auch einfach nur Glück, dass jemand dringend noch sprechen wollte.
Und was sind denn die Kernfragen, die Sie allen gestellt haben?
Ja, wie ist es, so viel Geld zu haben? Ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende Frage, weil in der Dimension kann man sich das nicht vorstellen. Ein Milliardärserbe war immer in meiner Küche, was für mich schon sehr, sehr bizarr war, dass der sich da in meine Wohnung setzt, die mir vor seinem ersten Besuch immer kleiner, immer schäbiger vorkam.
Sie haben alles geputzt.
Ich habe alles geputzt, wie vor dem Schwiegerelternbesuch und habe aber trotzdem gedacht, oh Gott, oh Gott. Dann saß er in meiner Küche und wir haben 50 Stunden auf Band geredet. Das ist meines Wissens noch nie passiert, dass jemand aus diesem Milieu sich so sehr öffnet und alles erzählt. Und selbst bei ihm ist es mir wahnsinnig schwer gefallen, wirklich zu begreifen, was heißt das, diese Tausende, Millionen Euro zu haben. Er hat immer gesagt, es ist die Endlosigkeit der Mittel. Also er ist keine Knappheit gewöhnt. Er meinte sogar, wenn er mit jemandem redet, der 10, 15 Millionen hat, das kann man noch in Häuser umrechnen. Da kann man noch sagen, ah ja, und wenn man sich mal dreimal falsch entscheidet, dann ist es auch wieder weg. Bei ihm ist es aber einfach endlos. Und das war so das Erste, was ich mich gefragt habe. Aber dann habe ich auch gefragt, ist es denn in Ordnung, dass Sie so viel haben und andere einfach nicht? Wie gehen Sie denn damit um?
Und was hat er darauf gesagt?
Also der, mit dem ich so lange gesprochen habe, der findet das selber nicht in Ordnung und hadert sehr damit und sucht seine Rolle. Aber ganz, ganz viele finden das grundsätzlich okay. Mhm. Und ich glaube, dass so ticken wir auch als Menschen, dass wir für uns selber eine plausible Erklärung suchen, warum das so okay ist, dass wir so viel haben und andere nicht, jetzt bei deren Fällen. Und das ist dann oft, dass sie sagen, wir haben uns mehr angestrengt, wir haben was riskiert, wir waren besser als andere. Alle anderen haben ja was davon, dass wir so viel haben. Also man sucht, glaube ich, nach Erklärungen, die plausibel sind. Aber wenn man dann zuhört, dann denkt man, okay, das mag vielleicht das Zehnfache, das Hundertfache erklären, das du hast. Aber in diesen gewaltigen Dimensionen fiel es mir schwer, das immer nachzuvollziehen, dass jemand jetzt tausend Millionen Mal begabter, risikobegeisterter sein soll als andere. Mhm.
Ja, Umverteilung, wie die aussehen könnte, ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber das war schon das gute, richtige Stichwort für den nächsten Beitrag. Wir wollen uns nämlich jetzt mal ans andere Ende unserer Gesellschaft begeben. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel sind häufig auf Bürgergeld angewiesen. Wird ein Kind dann eingeschult, entstehen hohe Kosten für die Schulmaterialien. Da kann schon die Einschulung zur Belastung werden. Alexa Höber mit einem Beispiel.
Das ist dein Ranzen, ne?
Für Bürgergeldempfängerin Imke Eikenroth war der Ranzenkauf eine finanzielle Herausforderung, die sich gelohnt hat. Ihre Tochter Rihanna ist begeistert. Vor allem vom Zubehör.
Es ist schon mein Traum, weil das Pferd ist. Weil beim Winter ist es am frühen Morgen noch ein bisschen dunkel. Dann können die Autos und so mich sehen.
Der Ranzen alleine reicht natürlich nicht zur Einschulung. Riannas Mutter musste für fast 90 Euro Schulbücher kaufen. Dazu kamen Mappen, Stifte, Schulhefte und ein Etui.
Also da waren dann schon 300 Euro weg und das war dann noch keine Feier, keine Deko. Das war ordentlich.
Mama, darf ich dir was sagen?
Ja.
Das Etui ist alt. Das haben wir nicht so neu.
Ich meine auch nicht das Etui, ich meine das Etui, wo deine Scheren und dein Kleber drin sind.
Ja,
das habe ich neu gekauft.
Als Startgeld zur Einschulung gibt es für Menschen im Bürgergeldbezug nur 130 Euro. Das reicht nicht, um die tatsächlichen Kosten zu decken, hat der Verein sanktionsfrei ermittelt. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, verlost der Verein einen Schulbonus. 150 Euro für Menschen, die Bürgergeld beziehen und ein Kind haben, das in die erste Klasse kommt.
Na, weil natürlich in dem Moment ganz viele Ausgaben auf einmal anfallen und das auch irgendwie ein sensibler Moment ist für die Kinder und auch für die Eltern natürlich. Und das Letzte, was man braucht, ist, dass man vor lauter Sorgen nicht schlafen kann.
Über eine Social-Media-Nachricht erfuhr Imke Eikenroth von der Aktion und machte mit.
Ich hatte das dann schon total vergessen, bis ich dann die E-Mail hatte mit herzlichen Glückwunsch.
Und wie war das so?
Ja, war eine tolle Überraschung. Ich konnte es erst gar nicht glauben.
Dann nutzt sie das Geld, um für ihre Tochter zu Hause eine kleine Einschulungsfeier zu organisieren.
Das hat mir viel bedeutet.
Und warum?
Weil alle Freunde da waren.
Doch nach der Feier kommt ein Brief von der zuständigen Stelle im Jobcenter.
Wo eben sie Fragen stellt, was das für Geldeingänge auf meinem Konto waren. Ja.
Es geht um die 150 Euro, die für die Einschulungsfeier bereits ausgegeben wurden.
Wenn Sie mir das dann abziehen, dann sollen Sie es nicht komplett abziehen, sondern in Raten. Anders geht's nicht.
So eine Nachfrage kann es nach der Überweisung des Schulbonus geben, hat Helena Steinhaus beobachtet.
Und das liegt jetzt ein bisschen auch im Ermessen des einzelnen Sachbearbeiters, der Sachbearbeiterin, ob die das jetzt anrechnen oder nicht und wir dann notfalls in den Widerspruch gehen müssen.
Das Bundesarbeitsministerium bestätigt auf Anfrage, dass jedes Jobcenter eigenständig prüft, ob es den Gewinnerfamilien den Schulbonus wieder abzieht. Der Verein sanktionsfrei unterstützt jetzt Imke Eikenroth, damit sie das Geld behalten kann und war in anderen Fällen schon erfolgreich. Doch der bürokratische Vorgang und das Warten auf die Entscheidung sind für die Bürgergeldempfängerin mal wieder eine Belastung.
Irgendeine Hälfte oder eine Mappe in deinem Ranzen? Ist nicht so, dass ich mich schäme oder so, aber ich würde halt lieber arbeiten und wieder vernünftig verdienen.
Imke Eikenroth hat mit einer Qualifizierungsmaßnahme begonnen. Das lässt sich jetzt zeitlich einrichten, seit Rihanna nachmittags in der Schule betreut wird. Sie möchte so schnell wie möglich wieder arbeiten. Auch um eine Feier für ihre Tochter zukünftig einfach selbst bezahlen zu können.
Ja, Julia Friedrichs, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass es diese Blase, also diese Welt, die wir gerade gesehen haben, und die Welt der Superreichen, die begegnen sich sehr selten, ne? Die überschneiden sich einfach nicht. Gibt es denn, haben Sie bei Ihren Gesprächen festgestellt, gibt es trotzdem so ein Bewusstsein dafür bei sehr reichen Menschen, dass das Geld in unserer Gesellschaft ungerecht verteilt ist?
Das war unterschiedlich. Manche hat das bewegt. Vor allem erinnere ich mich an einen Superreichen aus der Dornier-Dynastie, der Flugzeugdynastie, der gesagt hat, Er findet es schon heftig, wenn man in diesem Hamsterrad steckt in Deutschland, man arbeitet und man schafft es nicht, auf den grünen Zweig zu kommen. Es gibt ja ganz viele, gerade Familien, wo am Monat einfach nichts übrig bleibt, beide arbeiten. Und wir haben in Deutschland das große Problem, dass 40% der Bevölkerung quasi kein Vermögen haben. Das hat ihn sehr bekümmert, das hat ihn sehr, sehr beschäftigt. Ich habe aber auch Menschen getroffen, wo ich das Gefühl hatte, das treibt sie jetzt nicht bringt sie nicht um den Schlaf.
Und diese Vorstellung, wie eine Umverteilung aussehen könnte, haben Sie darüber auch gesprochen, wie man das Geld ein bisschen besser verteilen könnte? Wie waren die Reaktionen darauf?
Ja, klar. Also die erste Frage oder eine der wesentlichen Fragen ist immer die nach Steuern. Das ist so das große Reizthema, was immer zwischen einsteht bei den Gesprächen. Und da wurde es durchaus auch emotional. Es gibt Diskussionen, sollte man in Deutschland wieder eine Vermögenssteuer einführen. Bei der Erbschaftssteuer ist es in Deutschland so, dass wir vor allem bei den sehr, sehr reichen Erben sehr großzügig sind und eher so die mittleren Erben besteuern. Auch danach habe ich gefragt. Viele Vermögende hat das empört. Die haben gesagt, jetzt noch eine Vermögenssteuer, dann wäre das Fass hier für sie voll. Haben mir beschrieben, dass viele ihrer Freunde überlegen zu gehen und dann seien quasi alle weg. Wenn man dann aber gefragt hat, würden sie denn auch gehen, sie persönlich, oder sind es nur Freunde, haben eigentlich durch die Bank alle gesagt, nein, ich würde bleiben. Weil auch Superreiche sind natürlich keine Inseln und viele haben hier ihre Freunde, ihre sozialen Zusammenhänge. Und wo soll man denn hingehen? Harald Christ, ein sehr meinungsstarker Vermögender, mit dem ich geredet habe, der sagt, er sagt dann seinen Bekannten immer dann viel Spaß im autoritären Regime, wenn ihr weggehen wollt. Also ich glaube, es ist auch wichtig, immer wieder zu sagen, wir haben hier ja was sich gemeinsam zu verteidigen lohnt. Wir haben ja hier einen Ort, an dem wirklich auch Superreiche sehr, sehr gut leben können. Und das wäre mein Wunsch, dass man das wieder, diesen gemeinsamen Grund und Boden vielleicht mehr findet wieder.
Ja, und ich meine, niemand hat was davon, wenn alle Reichen das Land verlassen und irgendwo anders ihr Geld investieren. Das will ja auch keiner.
Genau, aber ich glaube, ich bin mir sicher, nach den Recherchen, das würden sie auch nicht tun, dass alle Reichen. Viele sind schon gegangen, denen die Steuer das Allerwichtigste ist. Aber da habe ich auch schräge Geschichten gehört von Menschen, die dann ihre 183 Tage der Steuer wegen in London absitzen und gar kein Englisch sprechen. Aber das mehrt ja nicht das Glück. Und man muss ja sagen, wenn man in den Dimensionen unterwegs ist, hunderte Millionen hat, da ist die Steuer wirklich nichts, was dir den Lebensstandard kaputt macht. Man kann sich trotzdem alles leisten, was man möchte. Und viele haben gesagt, das Geld bedeutet für mich vor allem Freiheit. Und das habe ich manchmal nicht nachvollziehen können, dass man sich dann in so Steuerkonstrukte begibt, die ja das Gegenteil von Freiheit sind.
Wie ist denn das möglich, dass so viele Menschen mit so viel Geld kaum Steuern bezahlen? Wie machen die das?
Die haben Menschen, auch die habe ich intensiv für die Recherche begleitet, die sie vermutlich und ich nicht haben. Das sind extrem hoch bezahlte Steuergestalter. Fast alles, was da passiert, ist legal, aber das sind Menschen, die haben Stundensätze von bis zu 1.000 Euro die Stunde und die bauen, die nennen das Konstruktionen. Das heißt, die verpacken das Vermögen so, dass es in der richtigen Gesellschaftsform am richtigen Ort ist. Und wenn man will, so wurde mir gesagt, kann man dann eine Steuerlast erreichen, die ganz, ganz niedrig ist. Von bis zu 1%, haben mir die Berater erzählt. Es ist total wichtig, dass man sagt, es gibt Superreiche, die das nicht machen, die einfach ganz brav ihre Steuern zahlen und die dann auch viel Steuern zahlen. Aber es gibt halt die Option. Und Menschen, die arbeiten, die haben diese Option nicht. Da geht es einfach am Monatsende weg. Und das, glaube ich, ist schon ein großes Gerechtigkeitsdefizit. Wir besteuern in Deutschland Arbeit ganz, ganz stark. Die gut verdienende Mitte, die macht wirklich viel, um das hier am Laufen zu halten. Vermögen, da sind wir sehr, sehr großzügig. Und da weiß ich nicht, ob das der richtige Schwerpunkt ist. Mhm.
Es gibt ja einmal das Buch, ich weiß nicht, ob man es schon gesehen hat, was wirklich sehr spannend ist, Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen. Dann gibt es aber auch eine gleichnamige TV-Dokumentation, die geheime Welt der Superreichen. Die lief im ZDF und die ist von Julia Friedrichs und Jochen Breyer zusammen. Da gucken wir mal kurz rein.
50% der Deutschen, also die ärmere Hälfte, besitzt Was glauben Sie? Wie viel Prozent des Gesamtvermögens?
Das ist, ich kenne diese Statistiken.
1,4%.
Ja, ja klar. Und wenn die jetzt 10-20% kriegen, was passiert dann? Haben sie 20% mehr Konsum. Das ist eine kurze Blase.
Naja, sie haben ein bisschen mehr Sicherheit im Leben.
Wenn die das entsprechend tatsächlich in dieser Richtung benutzen würden, dann haben sie recht. Tun sie das? Weiß ich nicht.
Aber das klingt jetzt so, als würden die Leute mit dem Geld nicht umgehen können.
Ich sorge dafür, dass gewisse Sachen passieren. Wenn das Geld verteilt wird, wird es nicht investiert, wird es ausgegeben.
Das kann ja auch investiert werden, die Leute können nur nicht, wenn sie nichts haben, können sie auch
nicht. Dann sagen Sie mir mal, die Deutschen sind kein Land der Eigenverantwortung.
Das ist eine interessante Meinung. Wie kommt man dazu, das zu glauben, dass das so ist?
Also erstmal war das absolut keine Einzelmeinung, die Thomas Pscher, ist vermutlich der reichste Kölner, die er da vertritt. Mir haben das ganz, ganz viele Vermögende erzählt. Ich gehe besser mit dem Geld um als die anderen und letzten Endes haben alle was davon, weil ich so klug mit dem Geld umgehe und die anderen eben nicht.
Glauben Sie das auch, dass diese reichen Menschen so eine Fähigkeit haben, einfach besser, klüger mit Geld umgehen zu können, damit es sich immer weiter anhäuft?
Es gibt Studien, die sagen, es gibt so Reichtumseigenschaften, die man vor allem bei Selfmade-Leuten findet. Die sind risikobereiter, sind auch gewissenhafter. Also da findet man sowas, so eine Begründung, wo man sagt, ja, da ist durchaus was da. Aber wir haben in Deutschland eben den Fall, dass Vermögen, gerade bei Milliardären, in der Regel vererbt wird. 2/3 der Milliardäre haben ihr Vermögen auch ererbt und auch bei ihm, bei Thomas Pscher, er kommt aus einer Privatbankfamilie, ist ganz viel vererbt gewesen. Dann hat man natürlich so einen Startvorteil, dass es ein bisschen gemein ist zu sagen, die anderen, die können nicht damit umgehen. Und ich glaube, dass gerade bei uns in Deutschland das große Problem ist, dass wir so wenig Unternehmer haben, so wenig Gründer. Und das liegt eben auch daran, dass sich bei uns gerade das Unternehmensvermögen bei einer ganz, ganz kleinen Gruppe ballt. Mhm. Und mir macht es ein bisschen Sorge, weil ich mich nicht darauf verlassen will, dass so wenig Menschen die richtigen Ideen haben, die richtigen Unternehmen entwickeln für unsere Zukunft. Sondern mir wäre wohler, wenn das ein bisschen breiter gestreut wäre und wir mehr Menschen hätten, die eigenverantwortlich die Sache hier in die Hand nehmen, weil das wollen ja ganz, ganz viele. Also es ist ja nicht so, dass alle hier sitzen in einer Vollkasko-Mentalität nicht ihr Leben in die Hand nehmen wollen.
Mhm. Wie ist es denn mit der Bereitschaft der Superreichen abzugeben, also Geld einfach auch in Stiftungen oder einfach in Wohltätigkeit zu stecken? Damit könnte man ja schon einen Teil zur Gerechtigkeit beitragen.
Absolut. Und ganz, ganz viele reiche Menschen geben natürlich auch. Und ich finde, da kann man auch einfach Danke sagen, so viele Sachen, die unterstützt werden. Aber wir haben da keine Daten. Es gibt eine Studie, die sich leider nur auf Einkommen bezieht, nicht auf Vermögen, die sagt, prozentual geben arme Menschen mehr als reichere Menschen von dem, was sie haben. Es gibt so Anekdoten, wenn Sie mal bei Pizzaboten oder Luxuskellnern sich umhören, die sagen, ärmere Menschen geben auch eher und mehr Trinkgeld. Wir haben da leider total wenig Studien. Ich fände das sehr, sehr lohnend, wirklich mal rauszufinden, wie viel Prozent wird denn abgegeben. Aber was ich bei dem ganzen Geben sehr, sehr wichtig finde, ist das, was Jan-Philipp Remsma, ist ja so einer der größten und bekanntesten Stifter, was der gesagt hat, ist, dass beim Stiften und Schenken halt einfach auch immer Willkür dabei ist. Das heißt, es ist ein Geschenk, das macht man, dann kann die andere Seite Danke sagen. Aber wenn man nicht mehr mag, dann ist es eben auch wieder vorbei. Und deshalb glaube ich, dass wir uns da nicht drauf verlassen können, dass jetzt die Superreichen für die Sachen was geben, wo dringend was gemacht werden muss und dass sie auch verlässlich und immer geben. Sondern es ist freiwillig, es ist super, wenn das Menschen machen, ganz, ganz viele machen es. Aber wie viele und in welchem Prozentsatz, dazu können wir nichts sagen.
Ich verstehe. Es ist ja so, dass der soziale Status sich in der Wohnsituation auch spiegelt, die allein ja schon für Ausgrenzung sorgen kann. Philipp Eggers hat sich in den Hölk-Hochhäusern in Bad Oldesloe umgesehen und ist da auf erschreckende Mängel gestoßen.
Zwischen Straßenartisten und Blumen feiern sie hier in Bad Oldesloe ein Nachbarschaftsfest.
Grund zu guter Laune haben die Bewohner der Hölkhäuser meistens allerdings nicht. Denn die Zustände in den Häusern sind seit vielen Jahren ein Thema. Wasserschäden, Schimmel, kaputte Heizungen. Probleme, die hier die Ärmsten treffen.
Wir haben hier in den Hölkhochhäusern vor allen Dingen Menschen mit wenig Einkommen, viele Migranten, Menschen, die Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu bekommen.
Quartiersmanagerin Maria Herrmann kümmert sich in vielen Fällen um die Probleme der Mieter, hilft denen, die sich nicht selbst helfen können. So wie Arshed Hashimi und seiner Familie. Sie wohnen seit etwa 5 Jahren in einem der beiden Hölkhochhäuser mit ihren mehr als 200 Wohnungen.
Naja, die Leute sind ja ganz nett, die Nachbarn und die Leute, die man kennt. Aber allgemein ist es ein bisschen schwer hier, weil in letzter Zeit hatten wir 3 Vermieter, unterschiedliche Vermieter, die sich nicht um unsere Beschwerden gekümmert haben.
Seit Jahren schildern Mieter immer wieder solche Probleme. Beispielsweise bei Feuchtigkeit im Bad, bei der sogar das Kameraobjektiv beschlägt.
Hier ist hat viele Dampf. Können Sie jetzt atmen hier? Wir auch nicht.
Wenn man nur am Geld und an den Einnahmen interessiert ist aus diesen Objekten, dann fällt die Mietersprechstunde aus, dann hat man keinen Kontakt zu den Mietern, dann sind die Menschen hilflos.
Das Problem? Häufig erwerben große Immobilienkonzerne tausende Wohneinheiten als Paket auf einen Schlag, kennen teilweise gar nicht alle Objekte, die sie kaufen. Denn mehr Bestand bedeutet für börsennotierte Unternehmen einen höheren Unternehmenswert. Sind aber sanierungsbedürftige Gebäude wie die Hölkhäuser Bestandteile dieser Pakete, versuchen Unternehmen, sie schnell wieder zu verkaufen. In der Zwischenzeit werden die Mieteinnahmen in vielen Fällen vom Amt, also vom Steuerzahler, gezahlt. Und Investoren wollen vor dem Verkauf oftmals so wenig Geld wie möglich in die Gebäude investieren. Und gegen die Macht milliardenschwerer Konzerne sind die Menschen, die hier wohnen, machtlos.
Ich glaube, das ist ein Problem, aber insbesondere dort, wo Vermieter mit wenig Werten aktiv sind, wo Vermietung als reines Geschäftsmodell und Renditeobjekt verstanden wird und wo man den höchstmöglichen Gewinn rausziehen will, dann ist Vermietung immer ein Problem, weil die Ansprüche des Mieters zurückstehen gegenüber den Gewinnabsichten des Vermieters.
Der aktuelle Besitzer hat die Gebäude Anfang 2023 übernommen und kurz danach die Außenfassade saniert. Die Wohnqualität hier habe, schreibt das Unternehmen, durch zahlreiche Sanierungen erheblich zugenommen.
Von außen sieht das ganz gut aus, aber von innen sieht das ganz schlimm aus. So, wir haben Schimmel in der Wohnung, Lüftung ist kaputt, in der Küche, im Badezimmer. Das haben wir schon seit Monaten gemeldet, kommt ja keine.
Der Vermieter bestreitet, vom Schimmel und den anderen Mängeln Kenntnis gehabt zu haben. Immerhin, nach unserer Anfrage wurde der Schimmel beseitigt.
Es ist ein Traum, aber ich wünsche mir einen Eigentümer, dem die Menschen wichtig sind. Und schön wäre natürlich, wenn wir auch von der Gesetzgebung, von den Kommunen her, hier mehr Verantwortung übernehmen.
Damit auch Menschen, die sich nicht wehren können, anständig wohnen können.
Ja, das ist immer ganz interessant, dieser Kontrast. Ne? So kann man wohnen, man kann aber eben auch ganz anders wohnen. Die Immobilienbranche ist, glaube ich, sowieso unter Superreichen stark verbreitet, ne?
Absolut. Immobilien gehören zum guten Portfolio dazu. Und häufig ist es eben auch so, auch das war was, was ich erst begreifen musste. Viele wissen ja gar nicht, wo drin ihr Geld steckt. Die Distanz zu dem, was mein Geld manchmal macht, ist oft sehr, sehr groß bei den ganz Vermögenden. Das heißt, wenn man jetzt vorwirft, oh, die müssen sich da gut drum kümmern, da liegen ja ganz, ganz viele Stationen dazwischen. Das Geld wird super abstrakt, wenn man 10.000 Wohnungen hat. Das ist jetzt absolut nicht unüblich. Dann verwalten das welche haben da investiert. Und ich habe viele Vermögende gesprochen, die gesagt haben, ach, ich lasse das meine Vermögensverwalter machen. Ich weiß gar nicht, wo mein Geld so drin steckt. Die dann 2-mal pro Jahr vorbeigucken und dann war es wieder mehr geworden. Aber es gibt natürlich auch die, die sich super sorgfältig um alles kümmern. Aber das Geld, was sie haben, ist halt ein Riesenhebel, an dem sie sitzen. Und damit kann man natürlich Gutes bewegen, aber auch zerstörerisch wirken, in großen Dimensionen dann einfach.
Ja. Die Frage, die Sie ja stellen und von der man sich fragt, stellen die sehr reichen Menschen, die sich auch, wann ist es mal genug? Also gibt es ein Bewusstsein dafür, zu sagen, jetzt reicht's, ich habe genug, ich brauche nicht noch mehr Geld?
Das hat mich in der Tat total fasziniert, weil es ist ja so, Geld ist ein tolles Mittel, um Dinge zu bewegen und um sich das Leben schöner zu machen. Das merkt man aber vor allem am Anfang. Der Unterschied, ob man jetzt 2 Millionen hat oder keine Million, ist ein sehr, 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 sehr großer. Und da macht Geld auch glücklich. Das wissen wir aus der Forschung. Mhm. Ich habe mich aber gefragt, warum ist es denn jetzt wichtiger, 3 Milliarden zu haben als 2? Weil auch bei 2 Milliarden sind ja wirklich alle Wünsche, die Sie sich auch nur im Entferntesten vorstellen können, längst vielfach erfüllt. Ja, da kommt man in ganz andere Kategorien. Da ist Geld dann sowas wie der Ausweis von Erfolg. Vielleicht geht es auch um einen Vergleich mit anderen. Zum Beispiel Hans-Peter Wild, der Inhaber von Capri-Sonne, der auch in dem Buch vorkommt, der hat auf die Frage, ob es denn okay ist, dass er 3 Milliarden hat und andere eben nichts gesagt. Mhm. Ja, da können Sie auch fragen, warum hat denn der Jeff Bezos von Amazon so viel mehr? Also da geht es dann eher so, wie stehe ich den anderen gegenüber da? Aber offensichtlich scheint es uns als Mensch sehr schwer zu fallen, zu sagen, danke, es reicht. Ich habe wirklich, wirklich genug. Mhm.
Sind Sie denn dafür, dass man vielleicht mal drüber nachdenkt, auch politisch, so eine Obergrenze einzuführen und zu sagen, mehr muss ein Mensch in unserer Gesellschaft nicht besitzen?
Ich glaube, wir sollten zumindest darüber diskutieren, auch wenn es eine wahnsinnig schwierige Diskussion ist. Aber wir sind lange, haben wir gesagt, mehr ist besser. Mehr Milliardäre in einem Land sind gut. Ich habe bei der Recherche immer mehr das Gefühl gehabt, es gibt eine gewisse Dosis, eine gewisse Größenordnung. Da ist Geld für ganz vieles, was wir hier wollen. Eine Demokratie, in der jede Stimme gleich viel zählt. Eine Wirtschaft, in der viele eine Chance haben. Einfach per se schädlich, egal wie gut die Menschen versuchen, damit umzugehen. Hinzu kommt die Klimakrise, die uns davor ganz neue Probleme stellt. Wieso dürfen Einzelne unendlich rausballern an CO2? Ich habe mir Superjachten angeguckt, die so viel verbrauchen wie 1400 Leute im Jahr. Wieso geht das? Wieso können wir das und anderen sagen, wie ihr müsst leider, leider verzichten, weil sonst machen wir hier unsere Erde kaputt. Also ich glaube, wir müssen diese Debatte führen. Gleichzeitig finde ich sie aber auch furchtbar, weil ich mir vorstelle, dann kommt der Staat und sagt, das Motorboot ist okay, aber die Mega-Yacht nicht mehr oder 2 Villen, ja, darfst du haben, aber bei der 3. Villa, da machen wir jetzt einen Strich. Also ich glaube, wir sollten versuchen, diese Debatte gut zu führen. Aber ich glaube, es ist eine total wichtige, weil es ist schon eines der größten Probleme, die wir lösen müssen, wie wir damit umgehen, dass sich dieses Geld in so wenigen Händen ballt. Und es wird ja immer mehr. Also wenn wir nichts tun, dann läuft es immer weiter. Mhm.
Ganz schwierig, wirklich ganz, ganz schwierig zu lösen, dieses Problem. Was reiche Menschen ja meist gar nicht merken, der Alltag wird immer teurer, Lebensmittel, Mieten. Für viele Menschen ist das finanziell manchmal kaum noch zu stemmen, trotz regelmäßiger Arbeit. Dimitri Paul hat eine junge Frau aus Hamburg getroffen, die mit Existenzängsten zu kämpfen hat.
Nach der Schule war für Sophia Gefke klar, sie möchte kreativ arbeiten. Also lernte sie Konditorin. Doch schnell merkte sie, es ist eine schwere Arbeit und schlecht bezahlt.
Ein paar Jahre habe ich mich damit abgefunden, aber dann dachte ich irgendwann so, nee, das kann nicht sein. Ich will mir auch ein Leben leisten können. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich kann was. Es ist eine anstrengende Arbeit und das ist einfach ungerecht.
Mit dem wenigen Geld kam sie kaum über die Runden.
Es tut schon weh. Also wenn dann mal was Größeres kommt, dann muss ich auch die Familie fragen, ob die mir mal helfen können. Was halt auch unangenehm ist, ne? Ich bin jetzt fast 25 und bin immer noch abhängig von der Familie.
Sie schlägt sich mit verschiedenen Jobs durch, beispielsweise als Verkäuferin oder als Servicekraft bei Veranstaltungen. Immer verdient sie nur knapp über dem Mindestlohn.
Ist irgendwie was ganz Neues, es macht auch Spaß, aber sie werden auch alle jetzt nicht top bezahlt. Ne? Ist halt nur eine Übergangslösung gerade, weil ich mich lieber, es hört sich so bescheuert an, aber ich lasse mich lieber in einer anderen Branche unterbezahlen als in meinem eigentlichen Lehrberuf.
Vor kurzem verlor sie plötzlich einen ihrer beiden Jobs. Schon vorher reichte das Geld vorne und hinten nicht, trotz staatlicher Unterstützung.
Ist ein totales Scheißgefühl, weil ich ja trotzdem wie alle arbeiten gehe. Und ich habe jetzt auch dieses Jahr Wohngeld beantragt, das erste Mal. habe es auch bekommen, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber das hilft mir sehr viel.
Sie spart, wo es nur geht.
Ich kann jetzt nicht immer bei den großen, ich weiß nicht, wie man die nennt, Nicht-Discounter einkaufen. bin ich auch ganz froh, dass ich um die Ecke da ganz viele habe, also Discounter. Genau, ich benutze auch so Apps, wo man noch gutes Essen abholen kann, was jetzt nicht mehr so lange haltbar ist. Aber sie sagen, keine Ahnung, es hat eine Delle, hier kriegst du günstiger. Ich mag das auch aus diesem Nachhaltigkeitsprinzip, aber auch, weil ich es einfach nicht anders kann sonst.
In Deutschland wurden 2023 16% der Beschäftigungsverhältnisse mit Niedriglohn bezahlt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert mehr Tarifverträge und generell einen höheren Mindestlohn.
Wir hören natürlich schon viel, dass die Situation schwieriger wird, den Monat rumzukriegen, sag ich mal. Also wir haben in der letzten Zeit ganz starke Preissteigerungen gesehen. Wir sehen, dass die Inflation jetzt vielleicht gerade wieder auf einem sogenannten normalen Level sich bewegt. Aber natürlich, die Preissteigerungen der letzten Jahre müssen aufgefangen werden.
Welche Hobbys sind noch möglich? Was kann man sich erlauben? Diese Fragen stellt sich auch Sophia Gefke.
Es ist sehr oft frustrierend. Also ob es nun ist, ich gehe irgendwo mit einer Freundin Kaffee trinken und überlege dann, okay, wenn ich mir jetzt diesen Kaffee kaufe, wo hätte ich den zu Hause gemacht, dann hätte ich aber nur ein Achtel bezahlt. Und das, ne, dass man dann überlegt, kaufe ich mir das jetzt wirklich? Gehe ich wirklich mit essen? Ich muss oft mein Konto checken, weil dann kommt doch die Nachzahlung oder ja, wir wollen noch Geld von dir und die brauchen noch Geld. Und es ist nicht einfach. Also die ganze Zeit hat man so eine Existenzangst und die habe ich jetzt irgendwie das ganze Jahr über auch noch mehr entwickelt.
Ein möglicher Ausweg, vielleicht doch in den gelernten Beruf zurück und Konditorenmeisterin werden.
Ja, Julia, Sie haben sich ja mit Menschen im ähnlichen Alter am anderen Ende der Gesellschaft auch unterhalten. Sie haben die Erben ja schon erwähnt. Haben Sie feststellen können, dass bei der jungen Generation ein anderes Bewusstsein dafür wächst, wie man mit diesem Geld umgehen könnte?
In etlichen Gesprächen ja. In der Tat blicken Erben oftmals anders auf das Geld. Manche hatten einfach ein schlechtes Gewissen, weil sie gesagt haben, ich kenne Leute, die arbeiten wahnsinnig hart und die können sich noch nicht mal eine Eigentumswohnung leisten. Und bei mir ist es einfach die Geburt gewesen. Einer, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, das Einzige, was ich gemacht habe, war meine Geburt. Und das war's. Und deshalb habe ich dieses Milliardenvermögen. Und ich habe ja auch für das Buch die Marlene Engelhorn begleitet, eine Österreicherin, eine Nachfahrin vom BASF-Gründer, die ja dieses Jahr beschlossen hat, ich gebe mein Geld weg, ja. Ihr Erbe. Sie hat das über einen Bürgerrat gemacht, 50 zufällig ausgewählte Österreicher, die durften entscheiden, was mit dem Geld passiert. Und das war ein Schritt, der so die reichen Community schon auch aufgewirbelt hat. Viele haben sich da aufgeregt, viele fühlten sich provoziert, aber vielleicht wird es auch Nachahmer geben. Insofern ist da schon eine neue Generation am Werk, für die, glaube ich, auch wirklich die Klimafrage eine ganz, ganz entscheidende ist und die auch den eigenen Eltern dann vorhält, wie soll das denn gehen? Privatjet fliegen, eine Yacht haben, viele, viele Wohnsitze haben, das haut so nicht mehr hin. Und ich finde, da sind durchaus einige Gedanken dabei, ja, wo man vielleicht sagen könnte, man findet so ein neues Miteinander. Weil das Gute ja eigentlich an der Welt, die ich da begleitet habe, ist, da ist wahnsinnig viel Geld, wir haben Probleme. Man könnte mit dem Geld viele Probleme lösen, man müsste es nur gemeinsam anpacken. Und ich glaube, dieses gemeinsam anpacken, das muss halt der Schritt sein, dass man das zusammentut und dass man schafft, die Reichen da mit ins Boot zu holen. Und da wären durchaus einige, nicht alle, es gibt welche, die sträuben sich mit Händen und Füßen, aber einige wären da echt dazu bereit.
Also es wäre eigentlich doch eine politische Aufgabe.
Ja, ich glaube, wir bräuchten eine bessere Debatte über Ideen. Manchmal klingt es so wie die 80er Jahre. Wir kommen immer wieder mit derselben Vermögenssteuer ums Eck. Aber ich glaube, es braucht clevere, neue Ideen. In den USA gibt es zum Beispiel eine viel lebendigere Diskussion. Das wäre toll, wenn wir die hier auch hätten. Weil es gäbe durchaus Reiche, die eben dann da aufspringen würden. Und das fängt bei so banalen Sachen an. Warum schreibt nicht das Finanzamt, wenn jemand richtig, richtig viel Steuern gezahlt hat, einfach mal voll gut, dass Sie das gemacht haben. Dankeschön. Stattdessen kriegt man nach 3 Tagen sofort eine Säumnisgebühr und so weiter. Und das wäre doch schon mal, ein Anfang. Warum nicht? Ich finde, alles, was hilft, dass dieses Geld, was da ist, Probleme löst, ist gut.
Und das, da sind wir nämlich beim Zwischenmenschlichen. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten.
Absolut.
Die Dinge, die Probleme lösen können, von denen man vorher gar nicht glaubt, dass man sie lösen kann. Also wirklich sehr, sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Buch absolut empfehlenswert. Lernt man viel über unser Miteinander. Morgen habe ich auch einen tollen Gast. Da kommt Julia Knörnschild, die ist Podcasterin und Unternehmerin. Und jetzt kommt erstmal ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Und ganz herzlichen Dank nochmal.